Viele Christen spüren, dass sie gerettet sind und doch innerlich immer wieder unter Druck geraten, Gottes Maßstäben nicht zu genügen. Zwischen Verheißung und Gesetz scheint ein unsichtbarer Kampf um unser Gottesbild und unseren Alltag zu toben, lebe ich als Geliebter aus Gnade oder als Getriebener unter Forderungen. Die Linie der Schrift von 1. Mose bis zum Galaterbrief zeigt, wie Gott selbst diesen Konflikt gelöst hat und wie wir heute aus der erfüllten Verheißung in Christus leben dürfen. Gottes ewiger Vorsatz und die Verheißung an Abraham. Wenn die Schrift von Gottes Vorsatz spricht, öffnet sie einen Blick in eine Wirklichkeit vor aller Zeit. Noch bevor ein einziges Gebot ausgesprochen war, hatte Gott beschlossen, sich ein Volk zu gewinnen, das ihn als Söhne trägt und gemeinsam als ein kooperativer Mensch seine Herrlichkeit ausdrückt. In 1. Mose wird der Mensch nach Gottes Bild geschaffen, fähig, Gott aufzunehmen, aber noch ohne sein Leben. Dann bricht der Sündenfall in diese Anlage hinein und mit ihm Schuld, Entfremdung und Fluch. Es heißt nüchtern, verflucht ist der Ackerboden deinetwegen, mit Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Von Kain bis Babel verdichtet sich dieser Fluch zur inneren und äußeren Verwirrung. Die Menschheit entfernt sich von Gott und doch bricht Gott die Beziehung nicht ab. Es besteht kein Zweifel daran, dass der gefallene Mensch sowohl in die Sünde verstrickt ist als auch unter dem Fluch steht. Mitten in einer solchen gefallenen Situation erschien der Gott der Herrlichkeit Abraham. An diesem Punkt erscheint Abraham auf der Bühne der Geschichte. Stephanus erinnert daran, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, während er in Mesopotamien war. Nicht zuerst der Gott der Liebe wird genannt, sondern der Gott der Herrlichkeit, der Gott, der sich selbst als Herrlichkeit mit einem von Fluch gezeichneten Menschen verbindet. Zu einem Mann aus einem Götzendienstmilieu spricht Gott ein Wort, das alles verändert, und ich werde die segnen, die dich segnen, und wer dich verflucht, den werde ich verfluchen, und in dir werden alle Familien der Erde gesegnet werden. Dieses Versprechen ist Gottes Evangelium in Keimform, anstatt die verirrte Menschheit zu verwerfen, bindet Gott sich selbst durch eine Verheißung an sie. Er verspricht nicht nur, Abraham persönlich zu bewahren, sondern durch einen kommenden Nachkommen Abrahams den Segen in alle Völker hineinzutragen. Später wird dieses Wort als Bund bestätigt und durch die Beschneidung besiegelt, aber es bleibt zunächst eine Verheißung, die wartet. Gerade darin liegt ein tiefer Zug von Gottes Herz. Am Anfang seiner Heilsgeschichte steht keine Forderung, sondern eine Zusage, kein Gesetz, sondern ein Versprechen. Paulus nimmt das auf, wenn er schreibt, ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Es ist, als ob Gott dem Menschen die Hand reicht und sagt, ich binde mich zuerst, deine Antwort ist der Glaube. Darum kann Paulus weiter sagen, einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, so dass die Verheißung unwirksam geworden wäre. Die späteren Gebote ändern nichts an der ursprünglichen Richtung, Gott will segnen. Wer heute an Christus glaubt, tritt in diese Spur Abrahams ein und gehört zu einem Haushalt, der nicht von Leistung, sondern von Verheißung lebt. Gottes Herz wird darin sichtbar, dass er sich in einer Welt voll Fluch ein Volk denkt, das in seiner Nähe lebt, seine Herrlichkeit widerspiegelt und aus Gnade existiert. Das macht den Glauben nicht klein, aber es nimmt ihm das Heroische. Glauben bedeutet, sich von dieser Zusage finden zu lassen und sie innerlich zu bejahen. In einer Zeit, in der vieles uns auf unsere Defizite, unsere Schuld und unsere Grenzen festlegt, klingt in der Verheißung an Abraham ein anderes Grundwort. Gottes Ausgangspunkt mit dem Menschen ist nicht der Maßstab, den wir erreichen sollen, sondern die Treue, die er sich selbst gegenüber wahrt. Wer sich darunter stellt, entdeckt Schritt für Schritt, dass sein Leben nicht auf einem wackeligen Fundament eigener Anstrengung ruht, sondern auf einem Bund, den Gott in seiner Herrlichkeit selbst getragen hat. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten hatte, und sprach, du darfst nicht davon essen. Verflucht ist der Ackerboden deinetwegen, mit Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Und er sagte, ihr Männer, ihr Brüder und Väter, hört zu, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, während er in Mesopotamien war, bevor er in Haran wohnte. Gottes Zusage an Abraham macht deutlich, dass unser Leben vor Gott nicht an der ersten Stelle von Forderung, sondern von Verheißung bestimmt ist. Wer sich an Christus hält, steht in einer Linie, die älter ist als jedes Gesetz und tiefer reicht als jede eigene Leistung. Daraus wächst eine stille Freiheit, wir müssen uns vor Gott nicht erst liebenswert machen, sondern dürfen entdecken, dass er längst beschlossen hat, uns in seinem Sohn zu segnen. Im Alltag bedeutet das, die eigene Geschichte nicht mehr vorrangig über Versagen und Bruch zu lesen, sondern über dem Wort eines Gottes, der inmitten von Fluch eine Geschichte des Segens begonnen hat und sie treu zu Ende führen wird. Das Gesetz als Spiegel, die Verheißung als Weg zum Segen. Die Geschichte Israels zeigt, dass Gott sein Volk nicht direkt vom Wort der Verheißung in die Welt des Gesetzes führt. Zunächst lässt er die Nachkommen Abrahams eine lange, dunkle Zeit in Ägypten durchlaufen, eine Existenz unter Fremdherrschaft, ohne Freiheit zu ihm. Als er sie herausführt, steht am Anfang kein Gesetzestext, sondern ein Ruf zur Gemeinschaft, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Gottes Ziel ist eine Beziehung der Nähe, ein gemeinsames Fest, eine Wohnstätte, in der er mitten unter ihnen ist. Am Sinai trägt er sie auf Adlerflügeln zu sich und offenbart sich in einer Atmosphäre, die von Einladung geprägt ist. Die Kapitel 25 bis 31 und 35 bis 40 von 2. Mose geben das Muster der Stiftshütte an und beschreiben das Aufrichten der Stiftshütte. Wie wir hervorgehoben haben, wurde das Muster der Stiftshütte Mose inmitten einer klaren Atmosphäre offenbart. Nachdem dieses Muster gegeben worden war, wurde die Stiftshütte gebaut und aufgerichtet. Die Wende kommt, als das Volk mit selbstsicherem Enthusiasmus antwortet, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. In diesem Wir werden tun liegt eine tiefe Verkennung des eigenen Herzens. Daraufhin verdichtet sich die Szene am Sinai zu einem Schauplatz von Donner, Rauch und Furcht, und die 10 Gebote werden gegeben. Das Gesetz zeigt nun unbestechlich Gottes heiligen Maßstab und hält dem Menschen wie ein Spiegel das eigene Innere entgegen. Es klagt an, grenzt ab, benennt das, was nicht mit Gott vereinbar ist. Aber eines kann es nicht, Leben geben und den Fluch wegnehmen. Paulus fasst das so, ist denn das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Das ist ausgeschlossen. Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, wäre wirklich die Gerechtigkeit aus Gesetz. Gerade darin liegt seine Begrenzung. Interessant ist, dass das Gesetz im Alten Bund nie isoliert steht. Parallel zum Gesetz wird das Muster der Stiftshütte offenbart und mitten in das Lager Israels wird ein Ort gestellt, an dem Gott durch Blut und Gnade erreichbar ist. Opferaltar, Priesterdienst und die Gegenwart Gottes in der Stiftshütte sagen etwas anderes als das nackte Gebot, wo das Gesetz verurteilt, öffnet Gott selbst einen Weg zur Vergebung und zur Gemeinschaft. Die Verheißung an Abraham, zu segnen, wird so in Bildern vorweggenommen. Das Gesetz legt die Wunde offen, aber die eigentliche Begegnung geschieht an dem Ort, wo Gott in der Mitte des Volkes wohnt, Sünde zudeckt und sich mit ihnen verbindet. Der Galaterbrief zeichnet dieses Spannungsfeld nach und nimmt dem Gesetz sowohl die Überhöhung als auch die Verachtung. Die Schrift hat alles unter Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben werde. Und weiter, also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Das Gesetz hat eine Aufgabe, es verwahrt, begrenzt, führt hin, aber es ist nicht das Ziel. Wer Christus begegnet ist, lebt nicht mehr unter der ständigen Regie dieses Erziehers, sondern unter der Führung des Geistes, den Gott als verheißenen Segen gibt. Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zum Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Das Gesetz als Spiegel anzuerkennen und die Verheißung als eigentlichen Weg zum Segen zu sehen, verändert den inneren Ton unseres Glaubens. Wer im Gesetz den letzten Maßstab seiner Sicherheit sucht, wird früher oder später an sich selbst verzweifeln. Wer es als vorläufigen Begleiter versteht, der auf Christus hinweist, findet in der Verheißung einen festen Grund, der nicht wankt. In der Praxis bedeutet das, Fehlbarkeit nicht zu verklären, aber auch nicht mehr vor Gott als endgültigen Makel zu tragen. Stattdessen darf das eigene Versagen zum Anlass werden, neu zu dem zu kommen, der in der Mitte seines Volkes wohnt, Schuld vergibt und aus der Distanz in ein Fest der Gemeinschaft ruft. So entsteht ein Leben, das Gottes heiligen Anspruch ernst nimmt, ohne unter ihm zu zerbrechen, weil es von dem Gott gehalten wird, der sich selbst darauf festgelegt hat, zu segnen. Christus als Erfüllung der Verheißung und die Freiheit des Glaubens. Mit dem Kommen Jesu tritt der eigentliche Nachkomme Abrahams in die Geschichte ein. In ihm konzentriert sich, was Gott Abraham zugesagt hat und wozu das Gesetz hinführen sollte. Er lebt das Gesetz vollkommen, aber nicht als Last, sondern als Ausdruck einer ungetrübten Gemeinschaft mit dem Vater. Am Kreuz geschieht dann das, was kein Opferdienst Israels endgültig leisten konnte: Christus stellt sich unter den Fluch, der über der gefallenen Menschheit liegt. Christus hat uns aus dem Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns zu einem Fluch geworden ist, denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Heiden käme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfangen könnten. Der, der ohne Sünde ist, nimmt den Platz des Verfluchten ein, damit an uns der Segen des Gerechten zur Wirkung kommt. In der Bibel finden wir 6 herausragende Namen bzw. Titel: Adam, Abraham, Mose, Christus, die Gemeinde und das neue Jerusalem. Gottes Vorsatz in der vergangenen Ewigkeit stand nicht in Beziehung zum Gesetz. Sein Gedanke war nicht auf das Gesetz gerichtet, sondern auf Adam, Abraham, Christus, die Gemeinde und das neue Jerusalem, die letztendliche Vollendung von Gottes Werk mit dem Menschen. Damit wird die Verheißung an Abraham aus einem wartenden Wort in eine wirksame Wirklichkeit verwandelt. Das, was Gott zugesagt und als Bund bekräftigt hat, wird zum gültigen Vermächtnis, weil der Testator gestorben und auferstanden ist. Der Segen ist nicht mehr nur Aussicht, er wird Person, der Heilige Geist, der aus dem verherrlichten Christus gesandt wird. Paulus stellt dem Werke des Gesetzes, das Hören des Glaubens, gegenüber: Nur dies möchte ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist aus den Werken des Gesetzes empfangen oder aus dem Hören des Glaubens? Christliche Existenz wird damit als Antwort auf ein bereits vollbrachtes Werk beschrieben. Nicht unsere Anstrengung, Gottes Maßstäbe aus eigener Kraft zu erfüllen, steht im Zentrum, sondern das aufmerksame Empfangen und Vertrauen auf das, was Gott in Christus getan hat. In diesem Licht bekommt der Glaube ein anderes Gesicht. Er ist nicht die heroische Leistung einiger besonders starker Menschen, sondern eine Art inneres Sehen und Einwilligen. Paulus verwirft den Versuch, im Geist anzufangen und im Fleisch vollenden zu wollen: Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden. Das ist die Logik eines Herzens, das noch unter dem alten Gesetzesparadigma denkt. Der Glaube hingegen verhält sich zu Christus wie eine Kamera zu einer Landschaft: Er erzeugt nicht, was er empfängt, sondern nimmt die schon vorhandene Realität in sich auf. Der Ausblick ist die Gnade Christi, der dreieine Gott als lebensspendender Geist, und der Glaube ist das schlichte Werkzeug, das diese Gnade in unser Inneres hineinlässt. Wer so auf Christus ausgerichtet ist, tritt in den Haushalt des Glaubens ein, von dem Paulus spricht. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Dieses Leben aus Glauben ist mehr als ein theologischer Status. Es ist ein Weg, auf dem die Macht des Gesetzes als innerer Ankläger schwindet und die Freude daran wächst, dass Gott selbst der Handelnde ist. Der Fluch verliert seine Bindekraft, weil er bereits getragen wurde, das Gesetz verliert seine Endgültigkeit, weil sein Ziel erreicht ist. Was bleibt, ist ein Raum der Gnade, in dem Gottes Geist die Verheißungen Gottes Schritt für Schritt im Leben der Glaubenden ausarbeitet. Christus hat uns aus dem Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns zu einem Fluch geworden ist, denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Heiden käme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfangen könnten. Die Befreiung durch Christus aus dem Fluch des Gesetzes führt in ein Leben, das von Gnade und Glauben getragen ist. Wer den Geist nicht aus eigener Anstrengung, sondern aus dem Hören des Glaubens empfangen hat, muss sein Christsein nicht mehr als ständigen Selbstnachweis leben. Die Augen richten sich weg von der Frage, ob alles reicht, hin zu der Person, die alles erfüllt hat. In der Praxis heißt das, Schritte des Vertrauens an die Stelle von Kreisläufen der Selbstanklage treten zu lassen, im Wissen, dass Gottes Zusage, zu segnen, stärker ist als jede innere Anklage. So entsteht eine stille, tragfähige Freude, die Freude darüber, dass wir als Teil des Haushalts des Glaubens in eine Geschichte hineingenommen sind, die von Gottes Verheißung ausgeht und von seiner treuen Gnade gehalten wird. Herr Jesus Christus, danke, dass du den Fluch des Gesetzes getragen hast und die Verheißung an Abraham in vollkommener Weise erfüllt hast. Du bist unsere Gerechtigkeit, unser Opfer und unser guter Boden, in dem wir frei und geliebt leben dürfen. Stärke in uns das Hören des Glaubens und richte unseren inneren Blick weg von eigener Leistung hin zu deiner Gnade, die alles bereits vollbracht hat. Lass dein Wort uns nicht verdammen, sondern in deiner Gegenwart zur heilsamen Offenbarung werden, die uns immer tiefer in die Gemeinschaft mit dir hineinführt. Fülle uns neu mit deinem Geist, damit wir als Menschen des Glaubens leben, deinen Segen genießen und deine Herrlichkeit widerspiegeln. Amen.